Ein herzliches Servus bei Frau Sensibelchens Wahrheit, dem Podcast für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Mein Name ist Silvia Wagner, ich bin psychologische Beraterin und begleite dich auf deiner Reise zu einem besseren Verständnis deiner Superspürkraft und bei der Entfaltung deines wunderbaren Potenzials in all deinen Lebensbereichen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Frau Sensibelchens Wahrheit. Heute werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie du deine eigene Hochsensibilität überhaupt erkennen kannst. Vielleicht hast du ja schon einen oder beide Selbsteinschätzungstests für Hochsensibilität auf meiner Homepage gemacht oder vielleicht schon mal einen anderen Test gemacht. Wenn nicht, dann kannst du sie ganz einfach jederzeit kostenlos auf meiner Homepage finden und durchführen. Es ist ja immer so eine Sache mit solchen Tests. Und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, was soll mir denn das bringen, ob ich jetzt weiß, dass ich hochsensibel bin oder nicht? Bei mir war es vor circa 15 Jahren so, dass ich per Zufall zu einem Test gekommen bin. Den habe ich dann gemacht und im ersten Moment war ich erstmal erleichtert, weil ich das erste Mal auch eine Zuordnung zu etwas gefunden habe, das nicht irgendwie krankhaft sich angehört hat, sondern ganz normal und dass ich damit auch nicht alleine dagestanden bin. Doch so richtig damit umgehen habe ich halt erst gelernt, als ich mich dann damit beschäftigt habe, wie sich die Hochsensibilität überhaupt bei mir auswirkt oder was da überhaupt genau passiert. Und deshalb möchte ich dich auch dazu ermuntern, da wirklich ganz auf dein Bauchgefühl zu hören. Denn wenn du irgendwie spürst, dass das Ergebnis eines Tests dich mehr belasten als entlasten würde, dann lass es einfach. Dann bist du einfach noch nicht bereit dafür oder vielleicht brauchst du diese Einschätzung überhaupt nie. In diesem Fall empfehle ich dir, dich einfach in deinem eigenen Tempo an die Sache heranzutasten. Vielleicht hörst du dir einfach zuerst noch einige Podcast-Folgen an oder vielleicht willst du dich auch noch ein bisschen in das Thema einlesen. Es ist ganz egal, alles ist okay, mach es so, wie es dir gut tut. Denn auf der einen Seite können solche Testergebnisse eben wirklich zur Entlastung beitragen. Auf der anderen Seite sollte man sich von so einem Testergebnis auch nicht zu viel beeinflussen lassen. Auch Elaine Aron sagte ja schon, dass man sich von Ergebnissen solcher Tests nicht das Leben diktieren lassen sollte. Außerdem ist so ein Testergebnis ja auch nicht in Stein gemeißelt. Die gute Nachricht ist nämlich, dass sich die Hochsensibilität im Laufe des Lebens noch verändern kann. Es kommt also immer auf den oder die Einzelne an, was er oder sie mit den Ergebnissen macht. Und wie bei allen Eigenschaften und Merkmalen, die wir so in unserem Leben mitbekommen haben, liegt es an uns selbst, wie wir damit umgehen. So ein Fragebogen ist darum auch kein exaktes Messinstrument, sondern soll eher eine Hilfestellung dafür sein, wie typische Erfahrungen von HSB halt beschrieben werden. Wenn du dir danach immer noch unsicher bist, ob du hochsensibel bist oder nicht, können natürlich Gespräche mit Fachleuten, Beraterinnen oder Therapeuten immer wieder weiterhelfen. Aber wie gesagt, die Hochsensibilität ist keine Krankheit und keine psychische Störung und deshalb gibt es auch keine Diagnose dafür. Und wenn man keine Diagnose hat, bedeutet das auch grundsätzlich, braucht man für die Hochsensibilität auch keine Therapie. Wenn du dir aber Unterstützung von psychologischen Beraterinnen, Psychologen oder Psychotherapeuten holen möchtest, dann kann ich dich nur dazu ermuntern. Ich finde sowieso, dass jeder Mensch in seinem Leben einen unvoreingenommenen und wertschätzenden anderen Menschen an seiner Seite braucht, bei dem er seinen psychischen Ballast abladen kann und professionelle Unterstützung bei Problemen jeder Art bekommen kann. Und im Freundes- und Familienkreis, das wissen wir alle, ist das nicht immer so gegeben. Und das ist auch ganz normal so. Denn wie soll ein Mensch, der im gleichen System, im Familien- oder im Berufssystem, irgendwie in die Problematik ist er meistens trotzdem involviert, wie soll so eine Person einen unparteiischen Blick einnehmen können? Das geht gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich selbst niemals gute Freunde, Verwandte oder Bekannte psychologisch begleiten würde, weil ich mich da auch nicht aus dem System wegdenken kann und immer in irgendeiner Form auch emotional darin involviert bin. Und das würde mir natürlich auch die professionelle Sicht versperren. Also du wirst keinen seriösen Psychologen, psychologischen Berater oder Psychotherapeuten finden, der seine eigene Familie berät oder therapiert. Kurz noch einmal zur Wiederholung vom letzten Mal. Grundsätzlich geht man ja davon aus, dass es eine niedrige, eine mittlere oder und eine hohe Sensitivität gibt. Und von der Verteilung in der Gesellschaft her sieht es so aus, dass ca. 20% eine niedrige, ca. 60% eine mittlere und ca. 20% eine hohe Sensitivität aufweisen. Es gibt dazu auch eine schöne Blumenmetapher, die einmal ins Leben gerufen wurde. Dabei werden eben die Niedrigsensiblen mit einem Löwenzahn, jeder kennt den Löwenzahn, der Löwenzahn gedeiht überall, auch in unwirklichen Gegenden und er hält wirklich sehr viel aus. Und die Mittelsensiblen werden mit den Tulpen verglichen und die hochsensiblen Menschen eben mit den zarten Orchideen. In der letzten Folge habe ich dir ja schon einiges darüber erzählt und dass hochsensible Personen auch mit einem anderen Nervensystem auf die Welt gekommen sind. Dieses Nervensystem nimmt innere und äußere Reize einfach verstärkt wahr. Hochsensible Personen leben ja meist ein bisschen zurückgezogen und deshalb haben einige Persönlichkeitspsychologen früher gedacht, dass die Hochsensibilität sogar eine Form von sozialer Angst sein könnte. Diese Studien von Elaine Aron zeigen aber, dass die Hochsensibilität wirklich eine Persönlichkeitseigenschaft ist, die vererbt wird. Das wurde auch anhand von mehreren Zwillingsstudien festgestellt. Das heißt, bei eineigen Zwillingen wurde herausgefunden, dass es bereits unter den Neugeborenen eine Gruppe gibt, auch hier eben wieder diese genannten 15-20%, die stärker auf Reize reagiert und schwerer zu beruhigen waren als die anderen Kinder. Und in 2 von 3 Fällen ist die Hochsensibilität eben schon bei der Geburt vorhanden. Und oftmals findet sich das Persönlichkeitsmerkmal bei einem Elternteil oder in den Generationen davor auch schon. Bei einem anderen Drittel wird die Hochsensibilität durch schwere Kindheitserlebnisse, seelische Verletzungen oder Traumata erworben. In dieser Folge möchte ich aber einmal grundlegend von der angeborenen Hochsensibilität ausgehen. Wie die neuronalen Netzwerke so funktionieren, hängt also nicht nur von der Genetik ab, sondern auch von den Erfahrungen, die man in der Umwelt gemacht hat. Elaine Aron stellte zum Beispiel fest, dass hochsensible Kinder, die in einem wohlbehüteten Umfeld aufwachsen, sehr resilient sind und viel besser mit der Hochsensibilität umgehen können, als zum Beispiel Kinder, die in einem schwierigen Umfeld aufwachsen. Die Grundlage zur Empathie zum Beispiel ist auch genetisch vorhanden und die kann sogar noch mit der Zeit verfeinert werden, wenn sie sehr oft angewendet wird. Die Sensibilität ist also ein Wesenszug und damit zählt sie auch zu den veränderlichen Persönlichkeitsmerkmalen eines Menschen, was natürlich auch bedeutet, dass man im Laufe eines Lebens entweder noch sensibler werden kann oder eben auch nicht. Die Disposition dazu ist aber bereits in einem angelegt. Und das ist auch dafür verantwortlich, dass sich die Hochsensibilität grundsätzlich auch nicht wegtrainieren oder abtrainieren oder wegtherapieren lässt. Aber man kann sich in manchen Bereichen wirklich sehr gut desensibilisieren und man kann sich wirklich auch gezielt damit auseinandersetzen und trainieren, damit besser umzugehen. Also man hält manche Dinge mit der Zeit dann doch einfach besser aus, beziehungsweise hat Tools oder Strategien entwickelt, wie man gut damit umgehen kann. Grundsätzlich sieht es nämlich so aus, als ob der Gehirnstoffwechsel von HSB einfach anders funktioniert als der bei Normalsensiblen. Durch diese geringen Filter im Gehirn werden erheblich mehr Informationen einfach aufgenommen und das sensitivere und empfindlichere Nervensystem hat eine viel höhere Hirnaktivität. Das bedeutet auch, dass HSB demzufolge wesentlich schneller erschöpft sind als jetzt normalsensible Personen, weil das kostet einfach eine Menge an Energie. HSB haben mehr biochemische Botenstoffe, also sogenannte Neurotransmitter, die die Erregung von einer Nervenzelle auf die andere übertragen. Das heißt auch, hochsensible sind damit ständig zur Reizaufnahme bereit. Also es ist eine ständige Bereitschaft da und man wartet tendenziell ununterbrochen auf einen geistigen Einsatz. Dadurch wird das Stresshormon Adrenalin ausgeschüttet und ist als Noradrenalin im Blut in höheren Mengen vorhanden als zum Beispiel bei Normalsensiblen. Da dieser Zustand der ständigen Aufnahmebereitschaft nur ganz selten abebbt, kann er von dem Betroffenen auch als schädlicher Dauerstress empfunden werden, was wiederum zur Ausschüttung des Stresshormons Cortisol führen kann. Durch diesen inneren Stress ist dauerhaft mehr Cortisol im Blut, was bei der Dauerbelastung natürlich auch zu gesundheitlichen Einschränkungen führen kann. Und man unterscheidet gerade bei dem Stress zwischen dem positiven Eustress und dem negativen Distress. Der Eustress, das ist das, was uns antreibt, was uns motiviert und der dafür verantwortlich ist, dass wir uns gut und selbstwirksam erleben, dass wir schaffen Dinge, auch wenn sie mal anstrengend sind, aber es macht Spaß. Im Gegenzug dazu gibt es eben diesen negativen Distress, bei dem besonders der Faktor Zeit ausschlaggebend ist. Das heißt, wenn wir zu lange einem zu hohen Stresslevel ausgesetzt sind, dann kann es zu den chronischen Dauerstress und zur Überbelastung führen. Das wiederum kann zu erhöhter Infektionsanfälligkeit und anderen gesundheitlichen Störungen führen, die durch einen dauerhaft erhöhten Cortisolwert auftreten können. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor zum Cortisolabbau ist deshalb ausreichender Schlaf und auch genügend Ruhephasen nach stressigen Zeiten. Ja, deshalb leben HSB oftmals auch sehr zurückgezogen, weil sie dieses ständige hohe Stressaufkommen natürlich auch sehr gerne vermeiden wollen. Und das ist auch der Grund, dass die HSB hochsensible Personen die erste Zeit der Corona-Pandemie meistens wirklich sehr genossen haben. Ich übrigens auch. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass auch in meiner Arbeit plötzlich alles stillstand. Und für mich war das einfach toll am Anfang, wo alles plötzlich so ruhig und ohne Druck abgelaufen ist. Aber ich weiß natürlich auch, dass das für viele leider nicht so war. Und natürlich hat das auch nicht die ganze Zeit angehalten, aber die erste Zeit habe ich das wirklich sehr genossen. Heute habe ich ja schon angekündigt, dass wir nun zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen von hochsensiblen Personen zu normalsensiblen Personen näher kommen werden. Elaine Aron hat die vier wichtigsten Merkmale in einem Akronym verpackt. Ein Akronym ist ja ein Wort, bei dem jeder Buchstabe für einen eigenen Begriff steht. In unserem Fall ist das Akronym das englische Wort DOES, also DOES. Dabei steht das D für Depth of Processing, auf Deutsch die gründliche bzw. tiefe Informationsverarbeitung. Das O steht für die Overstimulation, was Übererregbarkeit und Reizüberflutung bedeutet. Das E steht für Emotional Reactivity, also emotionale Intensität und stärkere Gefühlsreaktionen. Und das S steht für Sensing the Subtle, was Sinnessensibilität und die Wahrnehmung von Feinheiten bzw. Einzelheiten bedeutet. Es gibt auch noch neuere Unterscheidungen, zum Beispiel von Brigitte Schor aus 2014, die die vier Kriterien so benennt. Erstens eine schmale Komfortzone, zweitens die Neigung zur Überstimulation, drittens langes Nachhallen und viertens stark ausgeprägte individuelle Wahrnehmungsfähigkeit. Und sie hat auch die HSB in vier Typen eingeteilt. Und zwar hat sie die empathischen Hochsensiblen benannt, die kognitiven Hochsensiblen, die sensorischen Hochsensiblen und die spirituellen Hochsensiblen. Ich werde mich jetzt aber an die vier Indikatoren DOES, also das, nach Elaine Aron halten, weil die meiner Ansicht nach auch für alle anderen Erklärungen als gute Grundlage dienen. Und ich finde auch, dass man es daran wirklich am besten erkennen kann. Außerdem finde ich auch das Wort das für das deutsche Wort tun sehr passend. Also nach dem Motto, what, Frau Sensibelchen, das ist gleichzeitig auch das, was Frau Sensibelchen ausmacht und was sie aufgrund ihrer Hochsensibilität auch tun, beziehungsweise welches Verhalten sie zeigt. Fangen wir also mit dem D an. Das D, also die tiefe und gründliche Informationsverarbeitung, ist ein Schlüsselmerkmal von HSB. Es bedeutet, dass hochsensible Personen ein reiches Innenleben haben. Sie machen sich ganz viele Gedanken über den Sinn des Lebens, über die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit zum Beispiel. Sie denken in viel größeren Zusammenhängen, verarbeiten Gedanken und Gefühle viel intensiver und vernetzter als Nicht-HSB und sie haben meistens auch ein sehr starkes Pflichtgefühl. Sie sind meistens sehr gewissenhaft und haben auch einen gewissen Hang zum Perfektionismus. Bei mir zeigt sich das, dass ich Dinge, denen ich mich verpflichtet habe, ich auch wirklich einhalte. Das ist zum Beispiel auch jetzt der Fall. Ich habe gesagt, 14-tägig wird mein Podcast veröffentlicht. Deshalb ist es jetzt 23.32 Uhr und ich sitze noch immer hier und mache alles fertig, damit er morgen pünktlich online gehen kann. Da kann man sich einfach darauf verlassen. Dieses Wesensmerkmal ist auch dafür verantwortlich, dass HSB-Feinheiten und kleine Veränderungen in der Umwelt oder bei anderen Menschen auch viel schneller wahrnehmen. Zum Beispiel sehen wir schneller mal Veränderungen in Räumen oder an Menschen, wie zum Beispiel eine neue Frisur oder ein neuer Modetrend oder ähnliches. Diese tiefe Informationsverarbeitung und das Heranziehen von so vielen Informationen bedeutet meistens aber auch, dass HSB für Entscheidungen länger brauchen, weil eben alles viel sorgfältiger ausgewertet wird. Auch die unbewusste Auswertung von Wissen wird herangezogen und es wird einfach ganz viel unbewusst viel mehr Informationen zu Rate gezogen. Und da möchte ich dir auch gleich eine kurze Geschichte erzählen. Es kam nämlich eines Tages eine Mutter mit ihrer hochsensiblen Tochter zu mir in die Beratung. Und zwar sind die aufgrund eines Artikels von mir im Podcast, also dem MOMAG, dem Mostviertel-Magazin, auf die Hochsensibilität der Tochter aufmerksam geworden. Und das war der Anlass, dass sie mich angerufen hat. Wir trafen uns also zu einem Erstgespräch und da erzählten mir beide, wie sie die Hochsensibilität der Tochter erleben und wie sie im Alltag auch damit umgehen. Die Mutter hat mir dann erzählt, dass die Tochter manchmal ziemlich lang für Entscheidungen braucht. Als ich ihr dann erklärt habe, dass das wegen der Hochsensibilität eine normale Ausprägung ist, weil die Tochter eben einfach viel mehr Informationen im Kopf zu Rate zieht, bevor sie sich jetzt wirklich zu einer Entscheidung durchdringt, war die Mama ganz erstaunt, weil der war das wirklich fremd. Sie war es gewohnt, schnelle und effektive Entscheidungen zu treffen. Sie hat aber immer gedacht, die Tochter will sich einfach nicht entscheiden und hat ihr dann viele Entscheidungen einfach abgenommen. Das hat aber wieder die Tochter sehr frustriert gemacht, weil sie hatte deshalb das Gefühl, sie würde eigentlich nicht wirklich mit eingezogen. Die Mama entscheidet oft über ihren Kopf hinweg. Weil sie die Mama aber nicht enttäuschen wollte, hatte sie dann den Entscheidungen auch immer zugestimmt. Die Tochter war dann sehr erleichtert, weil ich dann erzählte, dass ich dieses Verhalten sehr gut kenne und nachvollziehen kann. Und als beide ihre Sichtweisen im Gespräch plötzlich ohne irgendwelche Vorbehalte auf den Tisch legen konnten, war die Mama ganz erstaunt, weil sie das einfach noch vorher noch nie so sehen konnte. Und natürlich war auch die Tochter erleichtert, dass jemand endlich auch ihre Gedanken nachvollziehen konnte. Und es war dann wirklich total schön zu sehen, dass die Mutter ihr Kind plötzlich viel besser verstehen konnte und sich auch die Tochter plötzlich verstanden gefühlt hat. Ja, und wegen dieses Merkmals der Informationsverarbeitung stehen HSB auch meist am Rande von Geschehen. Sie beobachten die Dinge zuerst einmal, als dass sie sich irgendwo ins Getümmel schmeißen. Und das merkt man oft wirklich schon bei den Kindern, wenn sie zum Beispiel eher mal wo am Rande zuschauen, als gleich wo mitzumachen. Irrtümlicherweise wird aber dann von Pädagogen und Eltern oft vermutet, die Kinder sind halt einfach zu schüchtern oder vielleicht sogar zu dumm, um etwas gleich anzugehen. Nein, wir brauchen einfach mehr Zeit zum Nachdenken. Und früher hat mich das oft selbst sehr gestört. Erstens, weil ich dachte, die anderen glauben alle, ich bin zu begriffsstützig oder zu dumm. Und zweitens, weil ich das dann selbst auch oft geglaubt habe. Und natürlich war mein Selbstwert dementsprechend niedrig ausgeprägt. Das kann man sich sicher vorstellen. Mittlerweile weiß ich aber, dass ich einfach länger brauche, um etwas richtig zu verstehen. Wenn ich es dann aber mal verstanden habe, dann kann ich es wirklich gut mit allen verknüpfen. Und nicht selten sind hochsensible Menschen auch sehr intelligent oder manche sogar hochbegabt. Auch bei meinem Businessaufbau ist es ja so. Gesagt wurde mir, dass man durchschnittlich circa 3 Jahre braucht, um in der Branche selbstständig wirklich gut leben zu können. Da ich jetzt aber weiß, also schon länger weiß, dass ich sowieso länger zu allem brauche, gehe ich schon mal davon aus, dass es sowieso länger dauert. Und glaube mir, das zu erkennen und auch anzunehmen, war zuerst mal gar nicht so einfach, aber im Endeffekt war es auch eine riesige Entlastung. Auch hätte ich niemals neben meiner Arbeit studieren können, wenn ich keine Möglichkeit für ein flexibles Studium gehabt hätte. Ich hätte einfach die Zeit nicht, also ich hätte diese Verarbeitungszeit nicht bekommen. Und ich brauche dafür länger, aber das ist mir egal, weil es mir immer noch Spaß macht. Mittlerweile bin ich ja zum Glück auch fast am Ende angelangt. Ja, und dieses Merkmal bedeutet natürlich auch, dass hochsensible Personen eine sehr ausgeprägte Intuition haben. Also man hat als HSB meist ein wirklich sehr verlässliches Bauchgefühl. Und dieses Merkmal zeigt sich bei HSB zum Beispiel auch in dem tiefen Nachdenken über Spiritualität, über die Welt und über Gott. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich bereits als Kind mir Gedanken gemacht habe, wie die Welt funktionieren kann und wie ich selbst überhaupt mich wahrnehmen kann und so weiter. Als ich das dann meinen Freundinnen früher erzählt habe, wie die das sehen, die haben damit überhaupt nichts anfangen können. Ja, das war dann natürlich auch eigenartig für mich. Und dieses Merkmal führt auch eben dazu, dass Gedanken und Gefühle viel stärker wahrgenommen. Und als HSB achtest du vielleicht auch viel mehr auf nonverbale Signale. Das kennst du vielleicht. Also du bekommst als hochsensible Person schneller mal mit, ob jemand jetzt die Wahrheit sagt oder wenn irgendetwas nicht stimmig ist bei einer Person. Vielleicht kennst du das ja auch. Du kommst in einen Raum und bekommst irgendwie sofort mit, welche Stimmung zwischen den Menschen da drinnen herrscht. Auch bei Gesprächen, da liest du zwischen den Zeilen. Das kann oft wirklich sehr anstrengend sein. Also für mich war das früher wirklich anstrengend. Mittlerweile habe ich aber gelernt, beziehungsweise nehme ich es sogar im beruflichen Bereich als sehr große Stärke wahr, weil ich gerade in meinen Beratungen mit meinen Klienten und Klientinnen sehr schnell einmal erkenne, wie es jetzt jemandem wirklich geht. Oder ob da jetzt noch was im Hintergrund schwebt, das der oder diejenige gerade noch nicht ansprechen kann. Ich habe das für mich so genannt, dass ich von der Verstandesebene auf die Herzensebene im Gespräch switchen möchte. Und wenn wir es dann gemeinsam schaffen, so ein wirklich echtes Vertrauensgespräch von Herz zu Herz zustande zu bringen, dann ist das immer ein wunderschöner Moment. Diese tiefe Informationsverarbeitung ist aber auch dafür verantwortlich, dass HSB mit Veränderungen meistens nicht so gut umgehen können. Bei mir ist das wirklich ganz witzig, weil auf der einen Seite mag ich Veränderungen total gerne. Mittlerweile weiß ich ja, dass das mit meiner Kinderpersönlichkeit zu tun hat. Ja, das dazu ein anderes Mal. Also grundsätzlich mag ich Veränderungen, zumindest kleine. Ich mag gern was Neues ausprobieren, am Anfang stehen und lauter solche Dinge, weil mir sonst schnell etwas zur Routine oder langweilig wird. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann direkt in die Veränderung geht oder wenn die Veränderungen zu groß sind, dann überrollt es mich auch schnell mal und ich komme dann gerne kurz vor dem eigentlichen Start oder vor dem eigentlichen Neubeginn ins Stocken. Ja, wenn die letzten Hürden zu nehmen sind, wie zum Beispiel bei dem Podcast, das war so ein gutes Beispiel. Da war ich am Anfang, als ich davon gehört habe, dass man das sowas machen kann, dass ich vielleicht selber sowas machen kann, war ich wirklich Feuer und Flamme. Boah, ich fand das so eine tolle Idee und mal was ganz was anderes. Ich war wirklich total euphorisch, habe mir gleich Equipment gekauft, mir Themen überlegt und so weiter und so fort. Ich habe dann auch gleich viel aufgeschrieben und aufgenommen und so weiter. Und ich war wirklich mit so viel Spaß dabei. Aber als es dann kurz davor war, die erste Folge, also die Folge 0, zu veröffentlichen, oh mein Gott, da sind dann einfach alle möglichen Stimmen in mir ganz, ganz laut geworden. Und ehrlich, da wäre ich am liebsten fast wieder zurückgerudert. Da kamen dann diese großen Zweifel, kann ich sowas überhaupt? Da haben sich diese alten Glaubenssätze gemeldet, ja. Bin ich überhaupt gut genug? Der Perfektionismus ist plötzlich wieder ganz, ganz laut geworden. Warum soll sich denn diesen Käse überhaupt jemand anhören? Wen soll denn das interessieren, wen willst du damit überhaupt erreichen? Und so weiter und so fort. Und natürlich kam dann auch die Angst, ja, die Angst, abgelehnt zu werden oder verurteilt zu werden oder irgendwie böse Kommentare zu bekommen. Mittlerweile kenne ich mich aber ganz gut und ich weiß, welche Tools ich dann anwenden muss, um wieder ins Tun zu kommen, um meine inneren Stimmen auch ein bisschen zu beruhigen und aus meinen Gedankenspiralen auch auszubrechen. Dazu aber auch später einmal mehr. Ja, wir sind noch immer beim ersten Merkmal und das ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass HSB wirklich meistens sehr rücksichtsvoll sprechen. Also du wirst ganz selten eine hochsensible Person finden, die dir mit dem Stöwagerl ins Gesicht fährt, wie man so schön bei uns im Dialekt sagt. Also HSB reden meistens sehr diplomatisch und sprechen Dinge oftmals nicht direkt an. Wenn zum Beispiel einer hochsensiblen Person irgendetwas nicht gefällt, dann wird sie dir das nicht direkt sagen, sondern eher diplomatisch oder wird eher Andeutungen machen. Das ist auf jeden Fall meistens der Fall. Ja, jetzt kommen wir aber zum zweiten Merkmal, und zwar der Übererregbarkeit und der Reizüberflutung. Wie ich ja anfangs schon beschrieben habe, führt diese hohe Stimulation durch diese vielen Reize, die aufgenommen werden, auch zu einem hohen Erregungsniveau. Das führt wiederum oftmals zu Unbehagen, Nervosität und auch einer Leistungsverschlechterung. Das führt zu einer erhöhten Aktivität des sympathischen Nervensystems und löst sehr schnell eben das Reaktionsmuster Angriff oder Flucht aus. Und das zeigt sich dann eben in dem erhöhten Pulsschlag, schweißnassen Handflächen, Magen-Darm-Beschwerden oder roten Wangen. Also ich bekomme dann immer eiskalte Hände und das Gesicht wird total rot und heiß. Diese Reaktionen zeigen sich dann auch zum Beispiel bei Prüfungen oder öffentlichen Reden oder Auftritten oder eben sogar bei der Kommunikation mit fremden Menschen. Also früher war das bei mir ganz schlimm. Wenn ich mit Personen gesprochen habe, die ich gekannt habe, da war dich nicht gekannt habe, da war ich so übernervös. Das war echt Wahnsinn. Na, mittlerweile geht das schon, aber das war ganz schlimm. Vor ein paar Jahren hätte ich mir zum Beispiel auch niemals vorstellen können, dass ich vor einer Gruppe Menschen spreche. Da habe ich so schlottrige Knie und alle möglichen Zustände bekommen. Aber wie ich ja vorher schon gesagt habe, man kann sich doch ein bisschen desensibilisieren und man kann sich auch einiges antrainieren. Also auch hier gilt, jeder Schritt ein bisschen raus aus der Komfortzone geht in die Wachstumszone. Das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Und schön langsam kann man diese Komfortzone eben auch ein bisschen ausdehnen. Mittlerweile mache ich ja auch Gruppentrainings und Workshops und halte Vorträge und so weiter. Und jetzt ist das nicht mehr ein so ganz großes Problem wie ganz am Anfang. Ich bin zwar immer noch am Anfang sehr nervös, das habe ich auch letztens wieder gemerkt, als ich in einem Workshop war, wo wirklich ganz neue Menschen um mich herum waren. Da war ich wirklich am Anfang total nervös. Wenn ich aber dann anfange zu reden, dann legt sich das auch wieder. Gott sei Dank. Mittlerweile gehe ich da auch relativ offen damit um und mache das oft gleich mal auch direkt zum Thema. Dieses Übererregbarkeitsmerkmal führt eben auch dazu, dass zum Beispiel, wenn man beobachtet wird, sei es bei einer Arbeit oder bei Wettkämpfen oder eben auch in Prüfungssituationen, dass HSB dann plötzlich viel schlechtere Leistungen bringen. Ein typischer Satz von hochsensiblen Sportlern ist zum Beispiel: Es ist so frustrierend, wie gut ich im Training immer bin, aber wenn ich im Wettkampf stehe oder mir jemand zusieht, dann versage ich. Und gerade bei Sportlern kannst du dir vorstellen, dass das wirklich ein großes Problem darstellen kann, gerade wenn sie große Ambitionen haben und sich irgendwo mit ihrem Potenzial zeigen sollen, zum Beispiel bei Scouts oder Vorführungen oder so. Auch da kommt es immer darauf an, wer einem zusieht und wie sich die hochsensible Person in dessen Anwesenheit fühlt. Weil strahlt jetzt da zum Beispiel diese beobachtende Person eher Zuversicht und Verständnis und wohlmeinende Gefühle aus, dann nimmt das auch schon mal sehr viel von der Übererregung. Trotzdem bleibt sie natürlich da, aber es kann schon eine große Entlastung sein. Und da fällt mir auch gleich noch eine Geschichte von mir ein, als ich vor 30 Jahren den Führerschein gemacht habe. Oh mein Gott! Damals gab es auch schon die Möglichkeit, dass man den Führerschein privat machen konnte. Und dazu musste man halt am Anfang ein paar Stunden Theorie in der Fahrschule absolvieren und dann ein paar Fahrstunden mit den Fahrlehrern machen und den Rest konnte man ja dann auch mit einer Privatperson machen. In meinem Fall war es eben mein Mann, der mit mir geübt hat. Die Theorie, die war auch für mich nie ein Problem, aber vor der Praxis, da hatte ich richtig Schiss. Und dann hatte ich auch noch zwei verschiedene Fahrlehrer von der Fahrschule. Und der eine, der war eher geduldig und ruhig, der andere, der war aber ziemlich laut und der war auch gleich so schnippisch und unfreundlich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt kannst du dir natürlich oder wahrscheinlich vorstellen, wo mein Erregungsniveau am höchsten war und wie ich bei demjenigen Fahrlehrer dann auch gefahren bin. Naja. Beim ruhigen Fahrlehrer fuhr ich viel besser als bei dem anderen, der mich auch mal schnell angeschrien hat natürlich. Ja, mein Mann war zwar sehr geduldig mit mir, aber da ich es grundsätzlich nicht mag, wenn mir jemand zuschaut beim Lernen, machte ich natürlich auch meine Fehler. Und außerdem ging ich dann, das war ja auch witzig, ging ich in Gedanken dann immer schon die Strecken durch, die ich fahren wollte und welche, die ich vermeiden wollte. Da habe ich mir dann immer schon ausgemalt, wo kommen welche Kurven, welche Engstellen, welche Ampeln und so weiter, Kreuzungen und so weiter. Also es war immer eine Challenge für mich, bis ich das endlich unter Aufsicht gelernt habe. Also richtig wohlgefühlt habe ich mich aber dann erst, als ich den Führerschein hatte und ich dann auch alleine fahren durfte. Da habe ich es dann auch wirklich erst richtig gelernt. Und wenn dann am Anfang, als ich so Fahrneuling war, jemand neuer mitgefahren ist, wie zum Beispiel auch meine Schwiegermutter, dann war ich aber wieder urnervös und dann machte ich wieder unnötige Fehler und mit ihr bin ich aber dann auch lang nicht gefahren, erst als ich mir wirklich richtig sicher war. Dieses Merkmal führt eben auch zu dieser Gedankenarmut. Also man wird wirklich gedankenarm, wenn man in so einer Übererregung steckt. Weil wenn man so in der Übererregung ist, kann das Gehirn nicht gleichzeitig klar denken. Als ich das erste Mal so erfahren habe oder wo gelesen habe, war das extrem hilfreich für mich. Weil auch mit der Empathie ist das zum Beispiel so, wenn man extrem nervös oder wirklich in diesem Übererregungs-, im Stressmodus ist, dann kann man auch gar nicht so empathisch sein, wie man es sonst ist, wenn man in einer Normalphase, in einem normalen, optimalen Erregungsniveau, wie es die Elaine Aron genannt hatte, sich befindet. Und gerade bei der Empathie, HSB sind grundsätzlich außerordentlich empathisch, was auch mit ihren Spiegelneuronen zusammenhängt. Und das zu wissen, war für mich enorm wichtig, weil zuvor habe ich mich immer wieder gefragt, warum reagiere ich oft so eigenartig oder gar nicht so, wie ich es wollte. Ich habe mir dann oft Vorwürfe gemacht, ich hätte so viel anderes sagen oder so viel besser lösen können oder viel mehr auf die andere Person eingehen können. Aber nachdem ich das jetzt weiß, wie das alles abläuft, weiß ich auch, dass wenn ich mich an diese Situationen zurückerinnere, wie nervös ich da manchmal war, dann war das rein neurophysiologisch gar nicht möglich, anders zu reagieren. Und da dieser Stresslevel auch unangenehm ist, vermeidet ein HSB das auch sehr gerne. Also ich habe das auch dann immer sehr vermieden. Ja, ich habe immer Angst gehabt, wenn ich irgendwas Neues begonnen habe und hatte dann das Gefühl, es könnte mir jemand zusehen, da habe ich es auch Angst auch gleich mal sein lassen. Was aber im Nachhinein sehr schade oftmals war. Kommen wir jetzt zum nächsten Merkmal, und zwar der emotionalen Intensität und der stärkeren Gefühlsreaktionen. Der Unterschied zu emotionalen Reaktionen von normalsensiblen Menschen ist einfach, dass diese natürlich auch emotional auf Lebensereignisse reagieren, aber hochsensible Menschen eben intensiver. Und zwar reagieren Hochsensible nicht nur auf negative Ereignisse, sondern auch auf positive Ereignisse sehr intensiv. Da kann es sogar sein, dass beim Anblick einer Blume oder eines Kunstwerkes, einer schönen Landschaft, eines schönen Musikstücks oder eines berührenden Liedes die Tränen der Rührung fließen. Eine typische Aussage von hochsensiblen Personen, wie zum Beispiel von mir, kann dann schon sein, ich weine ja bei jeder Kleinigkeit. Und ich muss dir da auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ja das Gefühl, je älter ich werde, desto schlimmer wird das. Naja, mal sehen, wohin das führt. Früher habe ich mich ja dafür oft sehr geschämt, mittlerweile verberge ich die Tränen aber wirklich nicht mehr. Als hochsensible Person empfindest du wahrscheinlich, oder ich zumindest, aber wahrscheinlich auch du, die Liebe viel intensiver und tiefergehend. HSB haben meist nicht so viele oberflächliche Freunde, sondern wirklich nur einige, mit denen auch tiefe Gespräche geführt werden können. Was wir HSB fast gar nicht aushalten, ist so stundenlanger Smalltalk. Ich habe es zwar jetzt schon ein bisschen gelernt, das zu praktizieren, es strengt mich aber meistens wirklich sehr an, kostet viel Energie. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Merkmal, und zwar dem S, der Sinnessensibilität oder zur Wahrnehmung von Feinheiten bzw. Einzelheiten. Diese Sinnessensibilität beschreibt eben die Sensibilität unserer fünf Sinne. Diese Sinnessensibilität ist jetzt nicht in den Sinnesorganen selbst begründet, sondern eben in der Art der neuronalen Verarbeitung der Sinneseindrücke. Und ich habe das jetzt auch wieder in einem Akronym festgemacht, und zwar nach dem WAKOK-Modell. Vielleicht kennst du das. WAKOK, das steht ja auch wieder jeder Buchstabe für einen Begriff, und in diesem Falle steht jeder Buchstabe für einen unserer fünf Sinne. Und zwar das V vom WAKOK steht eben für visuell, also alles, was mit dem Sehen zusammenhängt. Viele Hochsensible haben ja ein feines Gespür für Farben, Licht und Ästhetik. Sie lieben es, ihre Wohnung schön zu gestalten, haben ein gutes Farb- und Raumgefühl, aber auch für Mode, Fotografie oder Kunst. Sie registrieren oft minimale Unterschiede oder flüchtige Bewegungen kleinster Insekten. Bei Kindern ist das auch wirklich ganz schön zu beobachten. Die kriegen oft so viele Kleinigkeiten mit. Da hat mir mal eine Mutter erzählt, das war ganz lustig. Da ist ihre Tochter, die 2,5 oder so war die, die ist plötzlich vom Mittagstisch aufgesprungen, weil sie am Fenster einen mini kleinen Marienkäfer krabbeln gesehen hat. Und da war sie so fasziniert davon. Da musste sie unbedingt hinlaufen und dem zuschauen, wie der außen am Fenster raufkrabbelt. Und sie hat sich da auch nicht mehr ablenken lassen so schnell. HSB sind oft sehr lichtempfindlich dadurch. Also das heißt, man hält oft grelles und diffuses Licht ganz schwer aus. Und auch ich zum Beispiel brauche auch schon bei geringer Sonneneinstrahlung eine Sonnenbrille. Auch künstliche Beleuchtung oder der Wechsel von Licht und Schatten führen schnell einmal zu einer Überreizung. Und HSB mit dieser Ausprägung lieben aber meistens kreative Techniken. Ja, sie sind sehr begabt, haben gute Hobbys wie Malen oder Schreiben. HSB erleben die Natur dafür oft als ungewöhnlich heilsam und berührend, und sie lieben auch meistens Tiere und Pflanzen. Meistens sind sie gerne irgendwo am Wasser, am Meer oder an einem See. Ja, ich bin ja das erste Mal mit 27 Jahren ans Meer gekommen und ich war von Anfang an irrsinnig davon fasziniert. Das sanfte Rauschen der Wellen, diese Gerüche, der warme Wind und auf der Haut und einfach alles dort. Und natürlich liebe ich unsere Landschaft in Österreich. Ja, ich mag es, an einem See zu sitzen oder in die Berge zu gehen. Aber das Meer, das hat schon eine ganz eigene Anziehung für mich. Der nächste Buchstabe, das A, steht für auditiv, also alles, was das Hören betrifft. Wenn jemand hier eine starke Ausprägung hat, dann sind das oft außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich der Musik. Zum Beispiel sind HSB da sehr oft musikalisch sehr begabt. Dafür kann eine starke Ausprägung in diesem Bereich im Alltag oft auch sehr anstrengend sein. Zum Beispiel können Kinder oft den Lärm in der eigenen Klasse gar nicht ertragen. Aber auch als Erwachsene im Baustellenlärm, Straßenlärm, Menschenmengen, der Lärm von gröhlenden Menschen oder laute Bässe auf Partys sind ganz schwer auszuhalten. Dafür kann man aber sehr gut mit ihnen drunter kommen, wenn sie gute Musik hören, Naturgeräusche oder überhaupt überall, wo es ruhig und still ist, wo angenehme Töne zu hören sind. Genau, für laute Umweltgeräusche hat sich bei HSB mit dieser Ausprägung auch oft ein Gehörschutz als sehr hilfreich erwiesen. Kommen wir zum K, zum Kinästhetischen, also alles, was das Fühlen betrifft, was unsere Haut betrifft. Kinästhetisch oder taktile Sensibilität ist ja wirklich alles, was mit unserer Haut zusammenhängt. Die Haut ist ja das größte Organ des Menschen und mit dem verbundenen Tastsinn spielt natürlich die Wahrnehmung dieses Sinnes bei Hochsensiblen eine sehr große Rolle. Deshalb empfangen wir Reize wie zum Beispiel Berührungen, Druck, Temperatur und Schmerz auch viel intensiver. HSB neigen deshalb auch leichter zu Allergien und Problemen mit der Haut, zum Beispiel auch bei Kindern, wenn sie bei den Strumpfhosen oder bei Socken die Nähte nicht aushalten oder die Etiketten in der Kleidung, das ist ja ganz furchtbar. Ich bin ja auch bei Stoffen und bei Wolle, ja, weil ich im Winter immer liebend gerne stricke, wirklich sehr empfindlich und muss immer alles ganz intensiv angreifen, bevor ich dann wirklich auch damit arbeite. Bei mir ist die Haut überhaupt so eine Art Spiegel der Psyche und vielleicht kennst du das auch. Ich hatte schon seit meiner Kindheit immer oft mit Hautproblemen zu kämpfen, wie zum Beispiel auch Neurodermitis und Allergien und diverse Ekzeme und so weiter. Und bin aber immer drauf gekommen, dass das dann aufgetreten ist, wenn mein Stresslevel sehr hoch war. Als ich dann auch meine Stressfaktoren eliminiert habe, sind auch meine Hautprobleme verschwunden. Und ich habe da auch einmal eine Kollegin gehabt, das war ganz interessant, war so, hat plötzlich eine Schuppenflechte wirklich ganz, ganz schlimm an den Händen bekommen. Und da ist sie dann auch drauf gekommen, dass das einfach der Stress war, als sie dann nämlich die Arbeit beendet hat, also nicht mehr in dem Bereich gearbeitet hat, dann ist auch diese Schuppenflechte weggegangen. Genau, durch diese Ausprägung wird natürlich auch Wind, Zugluft, Wärme, Kälte und alles ausgeprägter wahrgenommen. Auch das Schmerzempfinden hängt damit zusammen. Hochsensible Personen leiden oftmals stärker bei ärztlichen Untersuchungen oder auch bei Blutabnahmen und man reagiert auch empfindlicher auf Alkohol, Nikotin oder auch Medikamente. Bei den Medikamenten reichen auch oftmals schon geringere Dosen einfach aus. Deshalb wäre es auch wichtig, dass Ärzte wissen, wenn man hochsensibel ist und darüber auch Bescheid wissen. Auch eigene Krankheiten werden oftmals früher wahrgenommen, weil man den Körper irgendwie besser spürt. Kaffee wird oft ganz schlecht vertragen. Und bei mir ist das zum Beispiel gar nicht so. Kaffee vertrage ich sehr gut, Alkohol dafür aber weniger. Ja, dann kommen wir schon zum O, zum Olfaktorischen, also alles, was das Riechen betrifft. Manche HSB haben ja wirklich eine außerordentliche Empfindsamkeit von Gerüchen und da werden leichte Aromen wie klare, frische Frühlingsluft oder Herbstluft wirklich ganz konzentriert wahrgenommen. Auch angenehme Blumendüfte oder andere Gerüche, auch in der Küche oder in der Natur. Aber natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Nikotins, Parfums oder abgestandene Raumluft werden dann eher negativ wahrgenommen und die Befindlichkeit kann doch sehr enorm beeinträchtigt werden. Auch individuelle Körpergerüche von anderen Menschen werden oft stärker wahrgenommen. Bei mir persönlich ist jetzt der Geruchssinn nicht ganz so stark ausgeprägt. Dafür hat zum Beispiel mein Mann aber einen ganz stark ausgeprägten Geruchssinn. Da rieche ich meistens noch gar nichts, riecht er schon so wie so die kleinsten Partikel in der Luft, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn jemand so eine starke olfaktorische Ausprägung hat, kann man natürlich kann man sich selbst gut mit Aromatherapie, also mit ätherischen Ölen und guten Düften helfen und unterstützen. Ja, dann kommen wir zum G, zum Gustatorischen, also alles, was das Schmecken betrifft. Diese Ausprägung des Geschmackssinns ist alles, was im Mund intensiv wahrgenommen wird. Zum Beispiel salziges oder starke Gewürze, aber auch wenn schon etwas leicht verdorben ist, merkt man dabei schnell, ob das eben noch zum Essen ist oder nicht. Diese gustatorische Sensibilität wird auch bei Kindern häufig wahrgenommen. Wenn diese zum Beispiel das Essen nicht so vermischt mögen. Also ich habe das ja als Kind früher gehasst. Wenn die Speisen so vermischt waren oder irgendwie so breiig, da habe ich oft direkt einen Brechreiz bekommen. Ich mochte lieber feste Speisen wie zum Beispiel Kartoffeln oder Pommes oder Würstel oder ein Stück Fleisch oder Gemüseleibchen oder solche Dinge, wenn das alles schön getrennt war. Solche Breis oder Püree oder Semmelgrain oder solche Dinge, die habe ich überhaupt nicht gemocht. Und ich habe da auch schon öfter von hochsensiblen Kindern bzw. deren Eltern gehört, dass es da oft am Küchentisch wirklich zu massiven Diskussionen kommen kann, weil die Eltern das eben nicht verstehen. Wenn ein Kind aber hier empfindsam ist, dann ist das wirklich sehr, sehr unangenehm im Mund. Man kann das oft wirklich leicht lösen, indem man einfach da ein bisschen darauf achtet, dass das nicht immer so vermatscht ist alles. Und ich kann auch gleichzeitig Entwarnung geben. Ja, das legt sich im Laufe der Zeit. Also du musst keine Angst haben, falls das bei deinem Kind so ist, dass das ein Leben lang so bleibt. Es wird mit der Zeit besser. Ja, auch bei mir ist es besser geworden. Mittlerweile kann ich alles breiige sehr gut essen und das schon seit sehr vielen Jahren. Ich persönlich habe ja eine starke Ausprägung im visuellen, kinästhetischen und gustatorischen Bereich. Wie schaut es denn bei dir aus? Hast du dich in irgendeiner Ausführung, in irgendeiner Form wiedererkannt? Würde mich interessieren, wenn du mir das sagst. Vielleicht kannst du aber da überhaupt nicht mitgehen und kannst dir auch nicht einmal vorstellen, wie es überhaupt ist, hochsensibel zu sein. Vielleicht hörst du hier auch nur rein, weil du jemanden in deinem Umfeld hast, von dem du weißt, dass er oder sie hochsensibel ist oder es vielleicht vermutest. Sollte das so sein, möchte ich dir abschließend ein paar Bilder beschreiben, mit denen du dir, wenn du selbst eben nicht hochsensibel bist, vielleicht ein bisschen besser vorstellen kannst, wie es sich so in der Haut einer hochsensiblen Person vielleicht anfühlen könnte. Stell dir doch einmal vor, dass du nachts wach im Bett liegst und einfach nicht einschlafen kannst. Und dann hörst du plötzlich das Tropfen eines Wasserhahns oder das Summen einer Gälse. Und das bringt dich fast zur Verzweiflung. Ja, genauso ähnlich fühlen sich auch hochsensible Menschen in vielen Momenten. Stell dir auch einmal vor, du bist zum Beispiel im Büro oder in der Firma, in einer Produktion oder wo auch immer, und du würdest einfach einmal einen Moment brauchen, wo du dich absolut auf eine Sache konzentrieren kannst. Aber das Tippen auf der Tastatur im Großraumbüro oder das Fahren der Stapler oder der Lärm der Maschinen, da lassen dich einfach nicht dazu kommen. Auch so fühlen sich hochsensible Personen in vielen Situationen, weil so viele Geräusche auf genau diese Art und Weise fast unaufhörlich auf sie einprasseln. Ein weiterer guter Vergleich ist zum Beispiel auch der von schwangeren Frauen. Vielleicht warst du selbst schon mal schwanger oder hast eine schwangere Frau oder kennst jemand, der schwanger war und hast gehört von derjenigen Person, dass sie sich viel dünnhäutiger fühlt. Und dass sie selbst vielleicht schon bei der Verleihung von olympischen Medaillen oder beim Anblick eines toten Vogels in Tränen ausgebrochen ist. Ja, der Zustand der Schwangerschaft löst ja bekanntlich eine höhere Sensibilität bei Menschen gegenüber der Umwelt aus. Und was sagt uns das aber? Man kann diese erhöhte Sensibilität also durchaus auch als Schutz- oder Warnmechanismus sehen. Ja, aber jetzt sind wir endlich am Ende angelangt. Es hat heute eine Stunde gedauert. Boah, die Folge ist wirklich lang geworden. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du dran geblieben bist und durchgehalten hast. Ja, es gab ja auch wirklich viel zu erzählen. Wir haben uns mit den Merkmalen der Hochsensibilität anhand des Akronyms DAS nach Elaine Aron auseinandergesetzt und mit den Ausprägungen der Sinnessensibilitäten nach dem WAKOK-Modell. Ich werde die nächsten Folgen aber nicht ganz so lang gestalten, weil das ist natürlich schon eine Riesenmenge, die ich da heute erzählt habe. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja auch nur meine persönliche Wahrheit. Vielleicht nimmst du ja alles ganz anders wahr oder hast auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Spür also mal rein und lass es mich gerne wissen. Ja, falls dir jetzt die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar, eine Weiterempfehlung oder wenn du den Podcast abonnierst. Falls du noch mehr über meine Arbeit als Beraterin und Mentorin erfahren möchtest oder vielleicht an unseren monatlichen Super Talks teilnehmen willst, dann besuche meine Homepage unter www.loesungsperspektiven.at oder kontaktiere mich über Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Silvia. Ciao.